Ich habe ein einfaches Wort in meinem Herzen in dieser letzten Woche so empfangen. Und es wird nicht eine Art klassische Predigt, sondern es ist eher ein prophetischer Impuls. Und ich will auch gerne, dass wir auch darauf reagieren heute. Ich kann viel wollen, aber wenn einfach keine Resonanz da ist, dann nützt das alles nicht. Aber ich glaube, dass hier auch etwas ist, auch in der erweiterten Geschichte, der Auferstehungsgeschichte, dass da etwas, da ist vieles, was geschehen ist, was zu uns spricht, was für unser geistiges Leben wichtig ist. Ich brauche nicht zu betonen, dass die Auferstehungskraft von Jesus Christus die Kraftquelle ist, die dem Menschen das neue Leben schenkt. Es gibt kein neues Leben. Und wir lehren in unserer Kirche, dass es die Realität der sogenannten neuen Geburt gibt. Das ist keine physische Geburt, keine biologische, aber eine geistliche Erneuerung. Ein geistliches neues Leben, das in einem Menschen sichtbar wird, wenn er Jesus Christus annimmt. Wenn er glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist. Und wenn man sagt, ich will es annehmen, empfangen und ich will einen Weg gehen mit Jesus, dann wird die Kraft des neuen Lebens in uns aktiv, in unseren Geist, in unser Inneres. Die Bibel spricht von einem neuen Herzen. Das sind alles so Beschreibungen, die genau diese Realität beschreiben. Durch die Auferstehung Jesu Christi ist das möglich. Die Bibel sagt, durch seine Auferstehung sind wir auch wiedergeboren worden. Und das ist auch der Grund, warum Jesus, als er die Jünger erschrak, sie waren zusammen, plötzlich erscheint er mitten unter ihnen. Und das Erste, was er macht, er hauchte ihnen den Heiligen Geist. Das lesen wir im Evangelium von Johannes, Kapitel 20. Und er sagt, empfangt den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist der Geist des Lebens ist. Das ist der Geist, dass das neue Leben einem Menschen erzeugen kann. Und das ist nicht vorher geschehen, weil die Auferstehung Jesu genau diese Tür ist, diese Quelle ist, wo diese Kraft durch seinen Geist in einem Menschen sichtbar wird. Und wir haben in den prophetischen Impulsen sehr viel Appelle gehört, sehr viele Aufrufe. Sie waren zwar still, sie waren nicht so laut wie ein Prediger, kommt jetzt nach vorne. Sie waren sehr still, sehr sensibel. Aber trotzdem ist es ein Aufruf, sich auf Jesus Christus einzulassen, weil er nicht nur etwas uns sagt, sondern er gibt uns die Kraft, das, was er sagt, zu empfangen und auch zu praktizieren und zu leben. Und das ist es, was Menschen nicht können. Das ist das, was Religion nicht kann. Das ist das, was jegliche menschliche Anstrengung nicht kann. Das kann nur der Geist des lebendigen Gottes. Und deswegen dank sei Gott, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und das ist das, was die Menschen, die sich haben taufen lassen, das war hier in diesem Bereich für unsere Gäste, die es nicht wissen. Und als wir sie vom Wasser wieder hochgebracht haben, das Symbol, ein neues Leben beginnt. Ein neues Leben beginnt. Und hier sitzen Menschen, sicherlich auch heute Abend, die darüber nachdenken werden oder neu darüber nachdenken, was hat dieses neue Leben mit sich. Und wenn wir uns mal anschauen, unsere Geschichte. Was ist das denn für eine Geschichte? Eine Geschichte von Träumen? Eine Geschichte vielleicht von, wie sagt man denn, geplatzten Träumen? Dieses geschah auch nach der Auferstehung oder bis zur Auferstehung Jesu. Geschah genau dieses Phänomen. Für viele Anhänger, für viele Nachfolger von Jesus sind die Träume zerplatzt. Wenn du ein bisschen guckst, bis Jesus sich allen zeigt, bis dahin, war eine große Enttäuschung da. Eine große Trauer da. Und wir sehen die sogenannte Maria Magdalena, die einfach den gekreuzigten Herrn sieht, noch unterm Kreuz ist mit zwei anderen Frauen, interessanterweise hießen sie alle Miriam. Maria, Maria, Maria. Und die eine war die Maria von Megiddo, von Magda. Von Magda, nicht Megiddo, von Magda. Magdalena. Eine interessante Biografie, eine Ex-Prostituierte, eine sehr, sehr bekannte Prostituierte in diesem Gebiet. Und sie begegnete Jesus. Und Jesus hat sie einfach frei geliebt. Sag mal das Wort frei geliebt. Er hat sie frei geliebt. Und nicht in menschlicher Weise, sondern er hat sie befreit. Hat er gesagt, Frau, dein Leben fängt heute neu an. Hat sie befreit von der Gewalt, die sie, von der bösen Gewalt, die sie festgehalten hat. Und Maria war da. Und auch bei ihr ist ein Traum geplatzt. Jesus stirbt am Kreuz. Und sie hat nur eine Sehnsucht. Sie hat die Sehnsucht, wenigstens will ich sein Leib salben. Dass sein Leib erhalten bleibt. Das war damals so ein Ritual, dass man die Toten dann danach gewaschen hat. Dann hat man sie parfümiert mit Salben. Und dann hat man sie balsamiert. Wie ist es auf der, bitte? Einbalsamiert. Und da geht sie hin. Aber diese Salbung hatte ja schon Jesus zu Lebzeiten erlebt. Die war nicht mehr nötig. Eine andere Maria, die auch unterm Kreuz war. Unterm Kreuz war Maria, die Mutter von Jesus, Maria von Magda und noch eine andere Maria. Das war die, die Jesus prophetisch vorher gesalbt hatte. Das war die, sie hatte, wie sagt man denn, Brautschatz, ein anderes Wort in Deutsch. Mitgift, ja. Aber Mitgift hat nicht mit Gift zu tun, ja. Ja. Mitgift. Sie hatte eine kostbare Salbe, die war im heutigen Tag 30.000 Euro wert. Und als sie Jesus sah, wie er im Hause die Menschen lehrte, hatte diese Frau nur ein Ziel. Sie zerbricht dieses Gefäß mit dieser kostbaren Salbe. Echte Narde, so ist das Wort dazu. Und sie gießt es aus über die Füße von Jesus. Bis sehen, dass sie ihn ganz gesalbt hat. Und der Kassierer von dem Team von Jesus mit Namen Judas Iskariot, ja, der sagte, was ist das? Wenn du Jesus was Gutes tun willst, dann hättest du uns die Salbe geben sollen. Wir hätten sie verkauft und hätten Money daraus gehabt. Aber nein. Es war für Jesus gedacht. Und diese Salbung, und Jesus hat es geehrt. Sie hat das Wertvollste gegeben. Ein Bild, was ist dein Leben wert? Und wenn du dein Leben Jesus schenkst, das ist das Wertvollste, was du ihm geben kannst. Ich weiß, dass wir heutzutage kaputte Selbstbeziehungen haben. Wo Menschen sich hassen, wo Menschen sich nicht wert fühlen. Einst ist dieser Traum, mein Leben, auch geplatzt. Aber Jesus liebt jedes einzelne Leben, jede einzelne Biografie. Und er hat es hochgehalten, dass diese Frau alles hingab. Und sie war am Ende am Kreuz. Und Maria Magdalena wollte diese Salbung dann noch nachholen, aber sie kommt. Und sie hatte vielleicht auch einen kleinen Traum, wenigstens tue ich noch des Herrn Leib noch salben und es so ehren. Was ist passiert? Sagen wir das zusammen, das Grab war leer. Geplatzter Traum. Sagt mir nicht, dass Maria, ach, der Herr ist auferstanden, nix. Was ist das? Wo ist der Leib meines Herrn? Wo ist der Leib meines Herrn? Sie hat geglaubt, man hätte ihn gestohlen. Oder was weiß ich mit diesem Leib getan. Eine Enttäuschung. Und mitten in dieser Enttäuschung. Und das Schöne ist, es vergeht nicht viel Zeit. Und jetzt ist das Thema meiner Predigt. Naja, meine Predigt hat heute viele Themen. Mal gucken, wo wir, an welchen uns hier festhalten. Aber das Zentrale ist, dass mitten in der Enttäuschung, mitten in einem zerstörten Traum erscheint der Auferstandene. Sag mal Amen dazu. Und plötzlich eine Maria Magdalena, die so voller Enttäuschung ist, mit dem Salböl in der Hand, ein leeren Grab, nicht nur, dass mein Herr ermordet wurde, getötet wurde, auch sein Leib hat man geschändet. Wo ist er? Und plötzlich kommt die Erscheinung des Auferstandenen. Und dann gibt es verschiedene Berichte. Jemand sagte: Maria, wen suchst du denn, den Lebenden oder den Toten? Und dann erkannte sie, dass das der Herr ist. Sie erkannte der Auferstandene. Und ihr Herz wurde neu erfüllt mit einem neuen Traum. Es gibt Hoffnung für mich und für dich. Der Herr Jesus lebt und er ist auferstanden. Ich will mich da nicht verlieren, aber zwei Jünger, sie sind bekannt als Emmaus-Jünger. Sie gingen von Jerusalem nach Emmaus, 26 Kilometer zu Fuß. Und sie hatten einen Gang, und zwar. Und die beiden haben sich unterhalten. Ihre Träume waren geplatzt. Die Träume Jesus von Nazareth, der Messias, der Heiland der Welt. Und dann gekreuzigt. Wer hätte damit gerechnet? Gekreuzigt und gestorben und begraben. Wie geht denn unser Glaubensbekenntnis weiter? Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Wie geht denn unser Glaubensbekenntnis weiter? Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aber die Emmaus-Jünger hatten den Glaubensbekenntnis noch nicht gelernt. Nein, die konnten das nicht, weil sie haben es nicht erfahren. Sie haben es nicht erlebt. Und plötzlich, mitten in ihren zerplatzten Traum, erscheint Jesus. Ein Fremder kommt hinzu und sagt: Hallo, über was unterhaltet ihr denn? Denn das ist so begeisternd, dass eure Mienen 3 Meter lang sind. So, und manches Mal führen wir Gespräche auch mit uns selbst und sie bringen unser Leben nieder. Und Jesus sagt: Hä? Und dann einer dieser Jünger, der Kephas, das war ein Ehemann von einer dieser drei, also von der Frau, die Jesus gesalbt hat. Sagt: Du weißt nicht, was hier passiert ist in Jerusalem? Und ich liebe Jesus, wie er das erste Mal im Evangelium sich ein bisschen, wie soll ich denn das sagen? Ich will das Wort nicht sagen, aber er stellt sich so komisch da. Nee, was denn? Was ist denn passiert? Und dann erzählen sie, sie haben unseren Herrn getötet. Und dann Jesus fängt an zu reden und fängt ihn, und jetzt kommt's, bitte hört gut hin, hier geschehen zwei Dinge, die Grundvoraussetzung sind, damit man den auferstandenen Jesus erlebt und erfährt. Jesus öffnete ihnen die Schrift. Aber sie wussten nicht, dass es Jesus ist. Sie haben ihn nicht erkannt, ihre Augen blieben Richtung unten. Aber der Herr will auch heute Abend unsere Augen nach oben richten lassen. Sieh dich mal um, denn deine Gebetserhörung ist neben dir. Christus ist die Gebetserhörung aller Menschen. Wir haben sehr viele Anliegen, aber das größte Anliegen, was schon erhört ist, ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Der Auferstandene an deiner Seite, der Auferstandene Jesus. Und dieser Fremde erklärte ihn von ersten Buch Mose bis die ganze Tora, die ganze Schrift. Und sie sagt: Nee, das hört sich gut an. Dann wurde es abends, es wurde spät. Oh Mann, ich wäre gerne dabei gewesen. Egal. Es war Abend, es wurde spät. Und der Fremde sagt: Arrivederci. So. Und dann sagten sie: Nein, magst noch ein bisschen Pizza essen mit uns? Bleib doch noch ein bisschen. Ja gut, dieses hebräische Brot, da fehlt nur die Tomate, dann ist es eine Pizza, ja? Aber, ja, bleib. Warum? Ein Mensch, der voll ist von der Wahrheit Gottes, und ein Mensch, der die Wahrheit Gottes, das Wort Gottes erklärt, das ist ein Mensch, mit dem man gerne ist. Aber das war Jesus selbst. Und dann haben sie ihn genötigt. Nee, das bedeutet, dass Jesus gesagt hat: Nee, danke, ich gehe lieber zu McDonald's. Nein, bleib. Er hat sie geprüft. Mal schauen, ob sie mich wirklich wirklich haben wollen? Ist das keine Botschaft? Willst du es wirklich? Willst du wirklich den Auferstandenen erleben und erfahren? Und Jesus ist ein bisschen nach hinten gegangen und sie nötigt ihn, bitte bleib. Er blieb. Okay, kam das Abendessen. Und dann kam der Kelch. Und dann kam der Wein. Reden wir nicht über den Wein, der Wein. Dann kam das Brot. Und in dem Moment, wo Jesus das Brot hebt, es bricht und die Worte spricht, das ist mein Leib, das für euch hingegeben wird. In diesem Augenblick öffnen sich die Augen. Mitten im zerplatzten Traum. Zwei Jünger, die depressiv vor sich hingingen, weil ihr Meister ihnen weggenommen wurde. Mittendrin erkennen sie Jesus, den Lebendigen. Und sie wollten gerade ihn schnappen. Und da heißt, sagt die Schrift, er wird weggebindet. Er verschwindet. Und jetzt kommt's. Die Reaktion war nicht, oh, schade, nein. Sie haben sich einander gesagt, haben unsere Herzen nicht gebrannt, als er mit uns geredet hat? Fingen wir nicht an zu träumen? Das ist ein anderes Wort. Wenn das Herz brennt, fängst du wieder an, neu zu träumen. Zu träumen für dein Leben, zu träumen für deine Zukunft. Zerplatzte Träume, in welchen Bereichen sie auch sind. Der Auferstandene kommt und er gibt dir neue Hoffnung. Und ich sage euch, die zwei Emmaus-Jünger, die haben eine Emmaus-Airline gestartet. Ihre Düsen fingen an neu sich zu bewegen und es ging zurück nach Jerusalem. In derselben Nacht, 26 Kilometer wieder zurück und haben an den Türen der Jünger geklopft. Wir haben ihn erlebt, wir haben ihn gesehen, unser Meister lebt. Sag mal, Jesus lebt. Alles war Jesus lebt. Oh Mann, das war das längste Kolloquium. Und jetzt kommt zwei Dinge, die zentral entscheidend sind, um Jesus Christus als Auferstandenen zu erleben. Erstens die Heilige Schrift. Erstens das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und ich sag's nicht nur den neuen Menschen unter uns. Ich sag's nicht nur den Gästen. Ich sag's auch uns als Jesus Nachfolger. Die Kraft der Auferstehung Jesu Christi ist zu finden im Wort des lebendigen Gottes. Es ist zu finden in der Wahrheit des Wortes Gottes, in den Werten, in den Prinzipien, in dem, was die Bibel uns über die Wahrheit von Jesus sagt. Ein Buch beschreibt das Leben von Jesus und das ist die Bibel. Das ist das Neue Testament. Wenn du danach lebst, erkennst du und erlebst du die Kraft der Auferstehung. In allen Bereichen deines Lebens. Und das Zweite, was ist das Zweite? Das Brotbrechen, den Wein trinken, das Abendmahl ist ein Bild der Gemeinschaft. Ein Bild der Beziehung. Und das heißt Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit dem Leib Jesu. Und das ist die Kirche. Das sind die Gläubigen. Ein Mensch, der sich an das Wort Gottes hält, mit Jesus eine Beziehung, eine lebendige Beziehung lebt und sich pflanzt, wie wir vorhin gehört haben, also nicht in einem Bienennest, sondern in der Gemeinde, in eine Lokalkirche, in der Kirche sich pflanzen, im Gottesdienst kommen, sich zu integrieren. Diese Elemente offenbaren die Auferstehungskraft unseres Herrn. In all den Bereichen, die wir haben, in all den Bereichen unseres Lebens. Ihr Lieben, es geht eine Linie durch die ganze Bibel. Paulus, ein überzeugter, frommer, der sagt, ich werde diese Sekten der Christen zerstören. Sein Traum ist geplatzt, als Jesus ihm begegnet, der Auferstandene, und sagt, Saulus, das war vorher sein Name, wo willst du hin? wen suchst du? Wen verfolgst du? Er wurde blind. Er wurde gedemütigt. Aber ein neuer Traum ist entstanden. Er hat eine Berufung Gottes bekommen, damit er missionarisch durch ganz Europa wirken kann. Und wir sind dankbar, dass das Evangelium ist in der ganzen Welt verbreitet worden. Eine ganze Linie durch die ganze Heilige Schrift. Und jetzt kommt's. Kennt Gott zerplatzte Träume? Ja. Er hat den Mensch geschaffen, am Paradies gestellt, träumt den Traum der Gemeinschaft. Der Mensch fällt in Sünde. Super. Gott kennt das. Aber Gott hat immer einen Plan, sag mal, mit dem Buchstabe B. Und Plan B spricht für B wie das Beste. Das Beste kommt noch. Sag's mal deinen Nachbarn, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und dann kommt's. Dann schenkt Gott seine Gnade. Ich bringe euch durch die ganze Bibel. Und die Welt bevölkert sich. Und dann, die Menschen gehen ihren einen Weg. Der Traum zerplatzt. Die Sintflut kommt. Aber mit der Sintflut ist der Regenbogen gekommen. Und so ist die ganze Geschichte da. Bei Abraham. Oh, der Abraham. Toll. Vater vieler Völker. Mittlerweile bin ich 100. Meine Frau ist 90 Jahre. Wir haben keine Kinder. Peng! Zerplatzter Traum. Darf ich das jetzt bitte haben, was ich gerne dir darstellen wollte? Wo ist das? Da drüben. Komm, bring es mir mal. Ja? Ich mache eine prophetische Handlung hier. Ja, komm her. Wie, es gibt nur vier. Wo sind meine?
Die anderen habe ich
hinten. Die anderen sind sie. Hol sie trotzdem. Ihr Lieben, diesen Gottesdienst wirst du nicht vergessen. Den wirst du spüren. Warum? Nee, du nicht. Du wirst es nicht spüren. Du kannst alles dahin legen. Vielen Dank. So, jetzt sind die anderen ein bisschen, ja, am Mosch geworden hier. Die waren alle so ganz kurz. Okay, kannst mir geben. Pass auf. Wir finden hier, in puncto Familie. Das war bei Abraham. Der Wunsch, Kinder zu haben. Kein Nachfolger. Und ich würde so gerne jetzt etwas tun. Und jetzt bitte erschreckt nicht, wenn ich jetzt hier dieses Ding da rein will. Ja. Das wird Bang machen. Das wird wehtun. Und was machen wir mit diesen Fetzen jetzt hier? Wenn ich hinschaue, im Geiste sehe ich solche Fetzen. Vielleicht sind sie irgendwo hier. Das wird jetzt nicht bleiben. Im Geiste sehe ich das. Gott hat mir diese Vision gegeben. Und deswegen ist es diese Predigt eine prophetische Predigt. Ich sehe Menschen hier. Im Geist. Wie sie solche Fetzen haben auf ihren Schultern. Zerplatzte Träume, wo du keine Hoffnung mehr siehst. Aber mitten in diesem zerplatzten Traum kam Gott zu Abraham und sagt, hey, er hat erstmal die Großzügigkeit praktiziert. Eine Geschichte für sich. Abraham war großzügig. Drei Fremde kommen und hat nichts anderes zu tun, als, hey, ich gebe euch zu essen, wasche euch die Füße, ich wasche euch das Gesicht, bleibt bei mir. Und er wusste nicht, dass es Gott war. Und dann sagte Gott, auf ein Jahr wird deine Frau ein Kind gebären. Man hat Lachen hören von der Rückwand. Das war die Sarah, die war 90 Jahre, hat sich kaputt gelacht. Die hat sich kaputt gelacht. Ja, ist jemand 90 unter uns? Kannst du dir vorstellen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber die Sarah wurde... Und die Verheißung hat sich erfüllt. Ich sag dir, auch wenn du hier nicht bleibst, ich sage dir, der will nicht bleiben. der Auferstandene macht, gibt dir neue Träume. Und in Jesus ist alles möglich. In der Kraft des Auferstandenen. Welche Bereiche? Ich könnte weitergehen. Mose, das Volk, Volk Israel, der zerplatzte Traum, Sklave in Ägypten. Aber Gott hat einen Plan B. Beruft den Mose und das Volk wird befreit. Es geht am laufenden Band und es erreicht auch dein Leben heute. Beziehungen. Wo sind die kaputten Beziehungen? Die zerplatzten Träume. Kaputte Beziehungen. Keine Hoffnung mehr sind. Ich sehe diese Fetzen im Geist. Aber ich sage dir, Jesus hat die Kraft, was Neues zu tun in dein Leben. Einen neuen Traum. Es gibt einen Plan B. Halleluja. Ein Plan B in jeder Frage des Lebens. Beruf, Vorstellungen, Berufsträume, gesundheitlich, sehr dramatisch. Ein junger Mann, 26 Jahre, kriegt die Botschaft, er kann nicht mehr fliegen. Seine Augen sind krank. Hat die Hoffnung des Auferstandenen nicht. Ein Traum, der zerplatzt und reißt 150 Menschen mit in den Tod. Ich weiß, dass ich hier niemanden vergleichen kann mit so einer Dramatik. Aber hätte dieser junge Mann Glauben gehabt an die Kraft des Auferstandenen, wäre das nicht passiert. Und hier, ich rede zu dir, in diesem Bereich, wo ist deine Enttäuschung? Der Herr macht alles neu. Im Alter, der wohlverdiente Ruhestand. Und dann durch Gesundheit, durch irgendetwas, wird dieser Ruhestand gestört. Du hoffst, meine Kinder werden sich um mich kümmern. Du bist älter geworden und merkst, meine Kinder interessieren sich gar nicht um mich. Ich bin alleine, ich bin einsam. Die denken gar nicht an mich. Du bist traurig. Ein Traum ist zerplatzt. Aber ich sage dir, Jesus, begegne dich in deiner Einsamkeit. Und er arrangiert alles, dass du nicht alleine bleiben wirst. Er ist fähig, Kinder zu den Eltern wieder hinzuwenden, dass Vergebung hineinkommt. Schaut mal. Wer trägt diese Fetzen mit sich? Und letztendlich Gesundheit. Krankheit kommt, bricht ein im Leben. Ein Traum, der geplatzt ist. Als du dachtest, es ist aus, gibt es diesen Ausdruck, aus der Traum. Und das will ich euch in einem Psalm, in einem Vers lesen. Und ich bitte, dass wir jetzt beten, dass wir den Herrn suchen. So oft ich dachte, lese es mit mir, so oft ich dachte, jetzt ist alles aus, halfst du mir in Liebe wieder auf. Ihr Lieben, ich krieg Gänsehaut. Ich krieg Gänsehaut, weil das eine Wahrheit ist. Aber genauso eine Art Wahrheit ist, dass es neue Träume gibt.